Als die Sänger das erste Lied gesungen haben, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Es mögen vorher Tage gewesen sein, die einem von Bedeutung sind oder auch bleiben und auch später. Aber der größte Tag, der Tag, den wir nie vergessen können, ist der Tag, an dem wir Gott begegnet sind. Der Tag, an dem wir die Gnade Gottes erlebt. Der Tag, an dem unser Herz erfüllt wurde mit der Liebe Gottes. Der Tag, an dem wir begnadigt worden sind. Der Tag, an dem die Gewissheit des Heils unser Herz erfüllte. Das ist der Tag, der schönste Tag, den wir nie vergessen werden. Bei Menschen ist man einmal in Gnaden und einmal in Ungnaden. Bei Menschen wird man einmal aufgenommen und einmal abgelehnt. Bei Gott ist das ganz anders. Oh, wie dankbar können wir sein. Gott ist nicht ein Mensch, der einmal begnadigt und es sich dann später neu überlegt. Nein, seine erste Entscheidung ist eine ewige Entscheidung. Und er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Wir als Menschen handeln ganz anders. Unsere Maßstäbe sind ganz andere. Aber dank sei dem Herrn, dass die Erlösung nicht von Menschen oder menschlichen Maßstäben abhängig ist, sondern ein vollbrachtes Erlösungswerk ist, das für dich und mich geschah. Mehr als erlösen hat Gott uns nicht können. Und das genügt. Eine völlige Erlösung für dich und für mich am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Es gibt nur einen Zugang zu Gott. Der ist durch das Kreuz von Golgatha. Im Hebräerbrief wird da von dem neuen, lebendigen Weg gesprochen, der eingeweiht wurde durch das Blut der Versöhnung und der uns den Zugang zu Gott, den Zugang in das Allerheiligste gebracht und geschaffen hat. Wir haben von unserem Herrn gelesen, aus Lukas 4, ich habe die zwei Verse, die vorher stehen, noch mitgelesen. Hier wird gesagt, da antwortete ihm Jesus, also die Versuchungsgeschichte findet hier den Abschluss zunächst, und es heißt, da antwortete ihm Jesus, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Als der Teufel nun mit allen Versuchungen zu Ende war, ließ er von ihm ab bis zu einer gelegenen Zeit. Das fiel mir eigentlich so recht zum ersten Mal auf. Ich war immer der Meinung, hier hat die Versuchungsgeschichte aufgehört. Und damit war sie zu Ende. Aber es heißt, bis zu einer gelegenen Zeit. Wenn eine Versuchungsgeschichte zu Ende ist und man hat den Eindruck, als habe der Teufel abgelassen, als sei er aus der Reichweite, dann kann man sich fast damit abfinden, dass er eine gelegene Zeit wiederfinden wird. Aber unser Herr hat ihm Widerstand geleistet und ist als Sieger hervorgegangen. Ich dachte an ein Wort aus dem Alten Testament, in dem der Begriff Botschaft einige Male vorkommt. Und als Bruder Schmidt dieses Wort las, und wir haben es ja alle mitgehört, damit den Armen die frohe Botschaft gebracht wird, dann fiel mir dieses Wort doch wieder ein und ich dachte, es sei der Wille Gottes, es zu bringen. In Lukas 12, da möchte ich, ehe wir zum Alten Testament übergehen, noch von unserem Herrn lesen. Es heißt hier von Vers 49: Ich bin dazu gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden, und was wollte ich lieber, als dass es schon brennete? Doch mit einer Taufe habe ich mich noch taufen zu lassen, und wie ist mir so bange, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch vielmehr Zwiespalt. Denn von nun an werden fünf, die in einem Hause wohnen, entzweit sein. Drei werden gegen zwei und zwei gegen drei stehen und so weiter. Besonders ging es mir hier um den Begriff, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Und was wünschte ich lieber, als brennete es schon. Doch ich muss mich vorher mit einer Taufe taufen lassen. Und wie ist mir so bange, bis sie an mir vollzogen ist. Nicht nur du und ich kommen in Situationen, in denen uns Angst und Bange wird. Unser Herr ist durch diese Wege hindurchgegangen. Und gerade ehe dieses Feuer Gottes zu Pfingsten auf die Erde fallen konnte, musste diese Taufe des Leidens an ihm vollzogen werden. Und er sagte, wie ist mir so bange, bis sie vollzogen ist. Wenn ein Mensch mitten in einer Prüfung steht, dann wünscht er von Herzen, dass diese Prüfung doch ganz schnell beendet sein möchte. Und manchmal ist man ja bei einer Prüfung ein wenig bange, wie wohl das Resultat aussehen würde. Jesus, unser Herr, war beides. Er war Gott und er war Mensch. Als Mensch ist er um der Menschen willen durch alle Prüfungen hindurchgegangen und als Mensch erfunden worden, damit wir in unseren Prüfungen nicht verzagen, sondern guten Mutes sind und wissen, dass wir mit dem Sieg Gottes gekrönt werden. Das Wort des Alten Testaments wird dann von beidem, von Botschaft und von Sieg reden. Ich bin dazu gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennete? Doch vorher muss ich mich mit einer Taufe taufen lassen. Wisst ihr, ehe Gott etwas Großes und Gewaltiges tut, geht es durch die tiefsten Tiefen hindurch. Der Herr selber sagt, und wie ist mir so bange, bis sie vollzogen ist. David, der zum König gesalbt war, musste sonderbare Wege gehen und Prüfungen schwerster Art bestehen, ehe seine Zeit kam. Und damit werden wir uns jetzt befassen, denn Christus ist ja der Sohn Davids. Wir lesen in 2. Samuel 18. 2. Samuel 18 von Vers 19. Ahimaaz aber, der Sohn Jadoks, sagte zu Joab, ich möchte gern hinlaufen und dem König die Botschaft bringen, dass der Herr ihm den Sieg über seine Feinde verliehen hat. Bleiben wir gleich bei dem ersten Vers stehen. Ihr braucht noch nicht weiter zu lesen, sondern wisst ihr ja schon, was kommt. Wir kommen noch darauf. Hier ist ein Mann, der nicht gesandt wurde, der keinen Auftrag bekommen hatte, der nur Zuschauer einer Sache war, der aber dennoch von sich aus sagte, ich möchte gern hinlaufen, um dem König die Botschaft zu bringen, dass der Herr ihm den Sieg über seine Feinde verliehen hat. Wir mögen sagen, das war doch ein herrlicher Entschluss. Das hätte man unterstützen können, sagen, laufe, so schnell du nur laufen kannst und bringe dem König die Botschaft, dass Gott ihm den Sieg gegeben hat. Ihr werdet aber später feststellen, dass David diesem Mann sagte, tritt zur Seite. Und jemand anders, der beauftragt worden war, diesen Sieg zu verkündigen, der sollte hervortreten. Und ihr werdet sehen, dass der, der von selber sagte, ich möchte gern, das gibt's im Reiche Gottes gar nicht. Alle, die gesandt wurden, wollten gar nicht gehen. Sie sträubten sich. Der eine sagte, ich bin zu jung. Der andere sagte, ich kann nicht reden. Und jeder hat sozusagen einen anderen Einwand gebracht. Hier ist ein Mann, der sagt, ich möchte gern hinlaufen und dem König die Botschaft bringen, dass der Herr ihm den Sieg über seine Feinde verliehen hat. Aber Joab erwiderte ihm, du bist heute nicht der rechte Mann für diese Botschaft. Ein andermal magst du Bote sein, aber heute darfst du die Botschaft nicht überbringen, weil ja der Sohn des Königs tot ist. Wisst ihr, Gott hat einen Plan. Und diesen Plan legt er denen ins Herz, die Anteil an seinem Plane haben, die eine Einsicht in den Plan Gottes bekommen, der zu der bestimmten Zeit verwirklicht wird. Joab sagte oder erwiderte ihm, du bist heute nicht der rechte Mann für diese Botschaft. Es muss der rechte Mann zur rechten Zeit für die rechte Botschaft sein, die gebracht werden soll. Das Wort ich möchte gern, das hört sich kindisch an. Wenn man die Kinder zu Weihnachten fragen würde, ja, dann sagt das eine Kind, ich hätte gern, ich möchte gern. Aber im Reiche Gottes ist das nicht so, sondern wie Gott es haben möchte. Du bist nicht der richtige Mann für diese Botschaft. Und jetzt geht's weiter mit Vers 21. Hierauf befahl Joab seinem Mohren, also einem Heiden, gehe hin, melde dem König, was du gesehen hast. Da warf sich der Mohr vor Joab nieder und eilte davon. Dieser Mann hat jemanden gerufen, den niemand anders gerufen hätte. Jeder hätte sich einen guten und tapferen Israeliten erwählt und hätte ihn losgeschickt und gesagt, laufe so schnell du kannst. Dieser Mann nimmt einen Heiden, einen Mohren und schickt ihn mit einer herrlichen Botschaft davon. Und wenn wir weiterlesen, und zwar von Vers 22, aber Ahimaaz, der Sohn Jadoks, sagte nochmals zu Joab, mag kommen, was will, lass doch auch mich hinter dem Mohren herlaufen. Joab entgegnete, wozu willst du denn laufen, mein Sohn? Dir wird doch kein Botenlohn ausgezahlt werden. Merkt ihr, worum es geht? Der eine bekam den Auftrag, ein Bote mit einer Siegesbotschaft, mit einer Freudenbotschaft zu sein, und ihm sollte der Lohn dafür zuteil werden. Der andere besteht auf seinem eigenen Entschluss und sagt, lass mich hinter ihm herlaufen. Es gibt so viele, die hinter dem, den Gott sendet, hinterherlaufen. Lass mich hinterherlaufen. Aber das ist kein Originalauftrag für eine göttliche Botschaft. Hinterherlaufen kann jeder Mohr und jeder Tor. Aber darum geht es nicht. Es geht um den göttlichen Auftrag für die göttliche Botschaft und damit muss man beauftragt werden. Er sagt natürlich, lass auch mich hinter dem Mohren herlaufen. Joab entgegnete, wozu willst du hinter ihm herlaufen, mein Sohn. Dir wird doch kein Botenlohn ausgezahlt werden. Er antwortete, mag kommen, was will, ich laufe. Ja, das ist die Geschichte. Das ist nicht nur die Geschichte der Vergangenheit. Ihr mögt sagen, ja, Bruder Frank, du liest da eine Geschichte, die etwa 2700-800 Jahre alt ist. Nein, ich lese eine Geschichte, die so aktuell ist, so zeitgemäß ist, wie sie damals war und nichts anderes. Die Bibel ist nämlich kein altes Geschichtsbuch. Die Bibel ist Gottes heiliges Wort und wird uns durch den Heiligen Geist verklärt und geoffenbart zu der Stunde, wo wir es nötig haben. Wenn die Bibel ein altes Geschichtsbuch wäre, ja, dann brauchten wir gar nicht darin zu lesen. Nein, Gott redet durch sein Wort zu uns und es steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist Nütze zur Belehrung und so weiter. Er sagt, nun, ich laufe, mag da kommen, was kommen will. Da schlug Ahimaaz den Weg durch die Jordanaue ein und überholte den Mohren. Hier haben wir einen sehr wichtigen Vorgang. Hier wurde der Mann, der eigentlich beauftragt wurde, von einem anderen überholt. Er hatte irgendwie etwas in seinem Herzen, das ihn dazu bewegte. Er hat das Rennen sozusagen gemacht. Im Volksmund würden wir heute sagen, Mensch, der liegt vorn, der liegt gut im Rennen, der hat ja den Mann überholt, der hat sicher nicht so schnell laufen können. Es heißt hier, dass er den Mohren überholte. Aber das ist noch nicht das Ende. Wir müssen immer wieder das Ende betrachten, um zu wissen, was Gott getan hat. David aber saß gerade inmitten der beiden Torpfosten, während der Späher auf der Mauer nach dem Tordach ging. Als dieser nun Ausschau hielt, sah er einen einzelnen Mann heranlaufen. Da meldete es der Späher dem König durch Zuruf. Der König sagte, wenn es nur einer ist, so hat er gute Botschaft zu überbringen. Wenn es einer ist, ist die Sache klar, dann hat er eine gute Botschaft zu bringen. Und ich glaube, es war Bruder Brenham, der ausgeführt hat, dass Gott immer wieder einen hatte, den er senden konnte. Immer wieder. Ihr braucht die Predigten nur zu lesen mit ein bisschen Aufmerksamkeit. Nicht mit dem Streichholz schon hier drunter, das ist dann zu spät. Sondern mit Aufmerksamkeit, mit wirklich offenem Herzen und den Geist Gottes reden lassen, dann erfahren wir, was Gott will. Er sah einen Mann und sagte, wenn es nur einer ist, dann ist die Sache in Ordnung, dann gibt das eine Botschaft, auf die wir uns freuen. Während nun jener immer noch näher kam, sah der Späher noch einen zweiten Mann heranlaufen und rief ins Tor hinein, ich sehe noch einen zweiten Mann allein heranlaufen. Da sagte der König, auch der bringt gute Botschaft. Er war einzeln, also war die Hoffnung auf eine gute Botschaft noch da. Wenn zwei, dann hätten sie sich miteinander beredet und dann wäre nichts mehr draus geworden. Dann geht's weiter mit Vers 27. Der Späher rief dann weiter, am Laufen des Ersten glaube ich Ahimaaz, den Sohn Zadoks, zu erkennen. Der König sagte, das ist ein braver Mann, der kommt gewiss mit einer guten Botschaft. Ahimaaz aber rief dem König zu, Sieg. Dann warf er sich vor dem Könige mit dem Gesicht zur Erde nieder und rief aus, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der die Männer dahingegeben hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben. Der König aber fragte, geht es dem jungen Manne, dem Absalom, gut? Ahimaaz antwortete, ich sah ein großes Getümmel. Als des Königs Diener Joab deinen Knecht absandte, weiß aber nicht, was da vor sich ging. Ja, ein großes Getümmel sehen und nicht wissen, was da eigentlich vor sich geht, nützt überhaupt keinem etwas. Wenn man schon ein Getümmel sieht, dann muss man wissen, worum es in der Sache überhaupt geht. Und wenn man auch losrennt, dann muss man wissen, was man sagen kann. Wenn man nur sagen kann, ich sah ein großes Getümmel, weiß aber nicht, was da los war. Ja, dann hat man überhaupt nichts zu sagen. Das Getümmel, das nützt keinem. Und wenn man nicht weiß, was geschah, wie es ausging in dem Getümmel, dann hat man im Grunde genommen gar nichts zu sagen. Und wisst ihr, was geschah? Ihr könnt es sofort im 30. Vers lesen. Der König entgegnete, tritt ab und bleibe hier stehen. Was war? Da trat er ab und stellte sich abseits. Der König sagte, tritt zur Seite, stell dich dorthin, fertig. Darauf habe ich nicht gewartet. Was du mir sagst, hätten mir 100 andere auch sagen können. Deine Antwort ist für mich noch keine Antwort, denn die richtige Antwort fehlt in dem, was du gesagt hast. Und dann lesen wir weiter. Als auch schon der Mohr ankam und ausrief, mein Herr, der König, lasse sich die Freudenbotschaft melden. Hier war schon eine Botschaft. Denn darum ging es ja hier gleich am Anfang unserer, wo wir gelesen haben, unserer Verkündigung. Es heißt hier, ich möchte gern hinlaufen, um dem König die Botschaft bringen. Er war ja nicht gesandt, sondern dieser andere war gesandt. Und es heißt, mein Herr, der König, lasse sich die Freudenbotschaft melden, dass der Herr dir heute den Sieg über alle verliehen hat, die sich gegen dich empört haben. Es war nicht nur eine Botschaft, es war eine Freudenbotschaft, eine Siegesbotschaft, die dieser Bote, die Manne Gottes, zu überbringen hatte. Das ist eigentlich das, was alle Knechte und Boten Gottes verkündigt haben. Es ist eine Freudenbotschaft. Und wenn wir Offenbarung 10, Vers 7 lesen, da kommt das Wort Freudenbotschaft vor. Nämlich, dass in den Tagen, wo der siebente Engel seine Botschaft bringt, den letzten Teil lesen ja die wenigsten, lasst ihn mich jetzt wenigstens vorlesen. Es heißt hier im letzten Teil in Offenbarung 10, Vers 7, ich lese den ganzen Vers, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Wir sagen immer, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Wir lesen nicht so richtig, wie wir lesen sollten. Es ist eine Freudenbotschaft, eine Siegesbotschaft, eine Botschaft mit Heil und Heilung, eine Botschaft des Friedens für alle, die zum Frieden bestimmt sind. Aber auch mit dieser Botschaft ist nur eine gesandt worden. Viele sind hinterhergelaufen. Und ich habe heute noch, irgendjemand gab mir das Exemplar ja in die Hand. Wer war es von euch, irgendjemand, dass dieser weltbekannte Evangelist die Abdankungsrede hielt, als Bruder Branham beigesetzt werden sollte? Ja, es gibt keinen Mann auf Erden, der eine bessere Predigt hätte halten können, wie dieser große Evangelist. Aber das, was er dort alles gesagt hat, davon glaubt er überhaupt nichts. Und was nützt es dann? Ein Hinterherlaufen. Und er bekennt da drin und sagt, als ich Bruder Branham und so weiter. Er sagte, ich brauchte überhaupt nicht aus seinem Munde zu hören, sondern er sagt, ich habe es vom Herrn selber gehört, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde. So wird Branham mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Und der Mann, der solch kostbare Worte über seine Lippen brachte, der glaubt absolut gar nichts davon. Nicht ein bisschen. Was ist hinterherlaufen, sich an die Fersen eines Mannes hängen, der von Gott beauftragt wurde, führt nicht zum Ziel vorbei. Plötzlich heißt es, tritt zur Seite. Du hast überhaupt nichts zu sagen. Er sagte, ja, ich bin abgesandt worden. Und auch das stimmte nicht. Er wurde überhaupt nicht gesandt. Ich meine jetzt diesen, na, wie heißt der noch schnell? Die Namen gehen einem ja sehr schnell wieder verloren. Dieser Mann, der so gerne lief, dieser Ahimaaz. Was nützt das einem Menschen, wenn er gerne läuft und nicht gesandt ist, um eine Freuden- und eine Siegesbotschaft mitzuteilen? Und es heißt hier weiter, da fragte der König den Mohren, geht es dem jungen Manne, dem Absalom, gut? Der Mohr antwortete, wie dem jungen Manne, so möge es den Feinden des Königs, meines Herrn und allen ergehen, die sich in böser Absicht gegen dich auflehnten. Da erbebte der König, stieg in das Obergemach des Torgebäudes hinauf und weinte. Im Gehen aber rief er die Worte aus, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch selber an deiner Statt gestorben, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Was finden wir hier für eine Gesinnung in dem Leben dieses Gottesmannes, der gerade von diesem Manne so viel Böses erlitten hat. Angefangen hat es alles sehr schön und sehr gut. Den Anfang der Geschichte könnt ihr in 1. Samuel 15 lesen. Die ist eigentlich sehr angenehm und auch sehr schön. Hier heißt es 2. Samuel 15, nur sie ist nicht nachahmungswert. 2. Samuel 15, da heißt es von Vers 3. So sagte Absalom zu ihm, deine Sache ist allerdings gut und in Ordnung, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Dann fuhr Absalom fort, wenn man mich doch zum Richter im Lande bestellte, dass jeder, der eine Streitsache und einen Rechtshandel hat, zu mir käme, Ich wollte ihm schon zu seinem Recht verhelfen, und wenn jemand an ihn herantrat, um sich vor ihm huldigend zu verneigen, so streckte er seine Hand aus, umarmte ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König kamen, um sich recht sprechen zu lassen. Und so stahl Absalom sich die Herzen der Israeliten. Die Geschichte hat, wie ich sagte, sehr schön begonnen. Die Leute kamen zu David, denn David sollte recht sprechen im Namen des Herrn. Aber Absalom sagte ihnen, er fing sie schon ab und sagte, hört mal, beim König, da ist niemand, der Zeit hat und niemand, der recht sprechen kann. Ich werde euch das Recht sprechen. Und wisst ihr, wie er recht gesprochen hat? Er sagt, deine Sache ist gut und in Ordnung, ziehe im Frieden. Das war seine Rechtsprechung. Und damit war er fertig. Und die Leute verneigten sich vor ihm. Ich hätte schon fast gesagt, verhuldigten sich vor ihm. Aber sie verneigten sich und das hat ihm so schön alles wohlbekommen. Ich sage euch heute Abend, wenn noch in deinem und in meinem Herzen die Gesinnung wäre, dass die Leute von dir und von mir die rechte Antwort, die richtige Belehrung, wenn du und ich die Gesinnung Absaloms haben, dann werden wir dort enden, wo er endete. Wir müssen die Gesinnung Davids und dann die Gesinnung Jesu Christi haben und die göttliche Ordnung respektieren. Wir werden in diesen Tagen noch über das Thema der Leib des Herrn und darüber hat Bruder Brenim ja gesprochen, wir haben es übersetzt. Es geht darum, dass wir den Leib des Herrn unterscheiden und als Glieder eines das andere auf- und annimmt und dass wir von dem gleichen Geiste Gottes durchdrungen werden. Absalom hat also eine Sache auf eigene Rechnung vor der Haustür des Königs getan, ohne einen Auftrag bekommen zu haben. Aber David, der nichts Arges in seinem Herzen dachte, und merkt ihr, welch eine Gesinnung in ihm war, er erkundigt sich als erstes nach dem Manne, der ihm das ganze Volk weggeholt hat und fragt, wie geht's meinem Sohn Absalom? Wie viele Söhne hatte er denn? Hätte er nicht nach XY fragen können? Er fragt nach dem, der ihm den Schaden eingebracht, der ihm all die Not bereitet, der das alles über ihn gebracht hatte. Und er fragt, wie geht es meinem Sohn Absalom? Das war nicht David. Das war der Geist Christi in David, die Gesinnung Jesu Christi, dass wir unsere Feinde lieben können. Und unser Herr sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn davon? Und er sagt, liebet eure Feinde. David hatte gar keine Feinde. Die anderen meinten es nur. Wahre Knechte Gottes haben keine Feindschaft in ihrem Herzen. Wenn wir es so ausdrücken wollen, Jesus hatte viele Feinde, David hatte sie auch, du und ich, wir mögen sie haben. Aber in deinem Herzen ist Liebe auch den Feinden gegenüber. Denn wo der Feind ist, da ist Feindschaft. Und wo Feindschaft ist, da ist das Kreuz beiseite gestellt. Denn die Feindschaft ist ja durch das Kreuz weggenommen worden. Wir sehen also den Anfang dieses Mannes hier, Absaloms, und wir sehen dann sein Ende. Natürlich, er war ein sehr feiner Mann. Wenn man ihn einmal im Jahr geschoren hat, irgendwo steht es hier in der Fußnote, dann wog sein Haar über 3 Kilo. Und das ist jede Menge Zeug. Er war also dem Äußeren nach schon tüchtig zu allem, was nur hätte gemacht werden müssen. Aber es war der Feind, der diese Sache in sein Herz hineingelegt hatte. Denn das will ich euch heute Abend sagen, und das im Namen des Herrn. Gott wird nicht einen seiner Knechte gegen den nächsten nehmen und ihn auf ihn loshetzen. Und Gott wird sein eigenes Werk nicht untergraben und nicht schädigen, absolut nicht. Gott wird für Einheit in seinem Leibe sorgen. Das hat er von Anfang an getan. Überall da, wo auf eigene Rechnung Dinge gemacht werden, da wird eines Tages die Quittung kommen müssen. Tritt beiseite, so lautete die Antwort dem einen. Und der andere, er war ja schon mit seinem Haar im Baume und im Gestrüpp hängen geblieben und hat sein Ende gefunden. Was war es und was ist es heute? Gott hat einen Weg, Gott hat eine Botschaft, Gott hat einen Boten gehabt, und es ist eine Freudenbotschaft, eine Siegesbotschaft, und sie darf geglaubt werden. Jesaja sagte, wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Allen denjenigen, die der Botschaft Gottes völligen Glauben in ihrem Herzen schenken, denen wird der Arm des Herrn offenbar. Und die Sänger haben gesungen, die Rechte des Herrn bleibt oder ist erhöht, und die Rechte des Herrn behält den Sieg. David war auf der Flucht. Er war ein, wie Bruder Brennen ihn nennt, ein Vagabond, ein Mann, der unter freiem Himmel einmal hier und einmal dort war. Aber er war der Gesalbte des Herrn. Und es steht immer noch geschrieben, tastet meine Gesalbten nicht an. Das lesen die meisten auch aus dem Gedächtnis. Es steht nicht geschrieben, tastet die Gesalbten nicht an. Wo steht dieses Wort überhaupt? Ihr könnt's ja selber nachlesen. Sondern tastet meine Gesalbte nicht an. Wir haben im Einleitungswort gehört, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, um diese Freudenbotschaft zu bringen. Das ist meine Salbung. Ich meine jetzt von Gott aussprechend. Da, wo Gott salbt, da, wo er sendet, da hat er eine Botschaft voll Freude, voll Sieg, eine Botschaft, die sich hören lassen kann, eine Botschaft, die uns Hilfe bringt, die eine Wende bringt. Wisst ihr, diese Botschaft war nicht nur in Worten, sondern in der Tat. Es war nicht nur eine Ankündigung, das und das ist geschehen. Und König, was mit deinem Sohne geschah, das möge deinen Feinden widerfahren und alle, die dich gehasst haben. David wusste sofort, was geschehen war. Er brauchte gar nicht noch einmal zu fragen. Er wusste sofort und hat angefangen zu weinen, ging in sein Obergemach hinein und rief vor sich hin, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch selber an deiner Statt gestorben. Was sagt ihr dazu? Und wir meinen, die Liebe Gottes zu haben und fahren übereinander her, wie es Ungläubige nicht tun. Hier tritt ein Mann in den Riss. Und ich sage noch einmal, Gesinnung Jesu Christi. Das Wesen, das in David war, ist im Sohne Davids voll und ganz offenbar geworden. Wäre ich an seiner Statt gestorben? Und ihr meint, das habe er nur so gesagt? Nein, nicht David. Und das nur so dahin sagen, finden wir nicht im Worte Gottes. Hier sprach ein Mann, gedrungen durch den Heiligen Geist, wäre ich an seiner Statt gestorben. O, mein Sohn Absalom, alle Not, alle Schwierigkeit, überhaupt nicht Zwangserwähnung, nur Erbarmen, Liebe, Mitgefühl, das war alles, was wir hier sehen und lernen können. Der eine ist gelaufen, er hat dieselbe Sache gesehen. Er hat nichts Neues gebracht. Er sprach von dem Volksauflauf um die Sache, um die es eigentlich ging, um das, was später verkündigt wurde. Aber er sah nur das, wie es nennt, ein Durcheinander, einen Volksauflauf. Aber was wirklich geschehen ist, das weiß ich nicht. Tritt beiseite. Der Volksauflauf und das Durcheinander, darüber kann jeder sprechen. Was wir brauchen, ist die göttliche Antwort, die aus dem Durcheinander, aus dem Volksauflauf und was immer dazu gehören mag, hervorkommt. Und ich wage zu sagen, derselbe Gott, der David die Antwort gegeben hat, der hat sie uns gegeben und im Glauben dürfen wir sie hören und wir sehen. Manche sagen, ja, ich sehe ein Durcheinander. Hör mal, dann frage dich, ob der Herr dich gerufen hat, dann frage dich, ob deine Augen schon geöffnet und gesalbt worden sind, um das zu sehen, was Gott in Wirklichkeit getan hat. Amen. Viele mögen sagen, ja, das Durcheinander tritt beiseite. Das genügt mir nicht. Ich will das Resultat der Sache hören. Und der Mohr, der sonst ja sicher nicht viel zu bestimmen und zu bestellen hatte, der trat hervor und bringt eine Botschaft. Mir ist dieses Wort sehr groß geworden. Es ist eine Freudenbotschaft. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, so viele große, namhafte Männer, die reden konnten, dass man sich fragen musste, wann holen sie überhaupt Luft? Denn das ging wie aus einem Maschinengewehr. Es geht nicht darum, es geht um etwas ganz anderes. Die Frage ist, wer wurde beauftragt? Wer ist der Bote? Wer hatte die Botschaft? Wer hat sie gebracht? Und es gibt darüber keinen Zweifel. Bruder Brenhem ist von Gott gesandt worden. Er hat die Botschaft gebracht.
In seinem Herzen und in seinem Leben ist die Gesinnung Jesu Christi offenbar geworden. Er hat durch die prophetische Gabe, die ihm gegeben wurde, die Menschenherzen durchschaut. Und doch bekennt er in einer der letzten Predigten, wenn es nicht gar die Gemeindeordnung ist, dass viele gekommen sind und haben aus diesem und jenem Grunde oder Vorwand Geld kassiert und sind weitergezogen. Hätte Gott ihm nicht sagen können, der Mann, der jetzt deinen Hof betritt, das ist der und der, und er ist ein Betrüger. Er hat alles über sich ergehen lassen. Wer kommen wollte, kam. Wer gehen wollte, ging. Wer annahm, hat angenommen. Wer ablehnte, lehnte ab. Er hat alles Gott überlassen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und die Botschaft der Endzeit ist nicht dazu bestimmt, um sie zu zerpflücken oder neu zu deuten. Sie ist dazu bestimmt, dass wir begreifen, es ist eine zeitgemäße, eine Sieges-, eine Freudenbotschaft, die uns als dem Volke Gottes in dieser Zeit aus Gnaden zuteil geworden ist. Heute geht es nicht um irdische Feinde. Und glaubt mir sicher, ein Bruder kann doch nicht mein Feind sein. Das ist absolut ausgeschlossen. Und Bruder Brenim sagt, wenn ihr eine Diskussion habt und verschiedener Meinung seid und ihr könnt euch anschließend nicht noch mehr mit inniger Liebe lieben wie vorher, dann habt ihr noch nicht das richtige Erlebnis mit Gott gemacht. Hier geht's doch um viel mehr als nur um Worte. David hat doch nicht nur eine Siegesbotschaft und eine Freudenbotschaft vernommen. Tränen sind ihm gekommen. Sein Herz ist übergegangen. Und er sagte, hätte ich an seiner Stadt doch sterben können. Das ist es, was die Botschaft in dir und in mir ausrichtet, die Gesinnung Jesu Christi. Der hat doch nicht gesagt, oh, das ist aber schön, dass ich das heute höre. Ach, das freut mich aber. Nun werde ich Ruhe haben. Jetzt ist alles in Ordnung. Wer sind wir überhaupt? Wie steht's mit der Gesinnung Jesu in deinem und in meinem Leben? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber doch im alten Bund, im alten Testament und offenbart solch eine Gesinnung. Er sagt nicht zu dem Boten, komm her, du bist heute geehrt, denn dieser Tag ist für mich ein großer Tag, ein gewaltiger Tag. Heute ist die Wende. Nein, Tränen, das Herz zerriss ihm. Das ist Gesinnung Jesu Christi. Keine Freude, sondern ein Herz, das da weint und die Tränen, die herunterfließen. O mein Sohn Absalom, ich darf euch sagen, ein wenig von dieser Gesinnung hat der Herr auch in mein Herz hineingelegt. Ich bin ihm dankbar dafür, für diese Gesinnung Jesu Christi. Und ich sage euch, wenn irgendjemand namens so und so irgendetwas tut, das ist doch nicht der Bruder. Das ist doch der Feind, der den Bruder missbraucht. Hasse doch nicht den Feind. Ich meine den Bruder, hasse doch den Feind. Begreift ihr, was ich meine? Was Gott uns sagen will. Doch nicht der Mensch, der Feind ist es doch, der die Feindschaft aufgerichtet hat. Meint ihr, Salomo, ich meine, dieser Absalom wollte das? Nein, in seinem Herzen wird er seinen Vater geliebt haben. Aber der Feind kam über ihn, hat Feindschaft in ihn hineingepflanzt, hat ihm in gerissener Weise gezeigt, wie er es anstellen soll, um an das Volk zu kommen. Und dann David auf der Flucht. Und am Ende war alles wieder gut. Und trotzdem weinte er, weil sein Herz innerlich zerrissen war. Brüder und Schwestern, wir haben eine herrliche Botschaft in dieser Endzeit vernommen. Und mögen viele hinterher gelaufen sein und meinetwegen noch hinter dem Botschafter hinterher laufen. Die Frage ist, haben wir lang genug zugeschaut? Haben wir lang genug hingehört? Haben wir den Auftrag bekommen, um hinzugehen? Das ist die Frage. Wenn nicht, ihr kennt ja die Stelle, der Herr wird den Leuten sagen, geht beiseite, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht einmal, wer ihr seid oder woher ihr kommt. Und dann sagen sie, Herr, aber wir haben doch und wir haben. Der Herr geht gar nicht darauf ein. Er sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Was war es? Wenn Gott jemanden sendet, dann genügt es schon. Dann braucht kein Zweiter zu sagen, ich will auch rennen. Ich will auch was machen. Ich will auch etwas auf die Beine bringen. Ja, das mag alles möglich sein. Und der hat viel auf die Beine gebracht. Aber zum Schluss stand alles Kopf. Und dann nützt es nichts mehr. Möge Gott uns Gnade schenken, aus all diesem zu begreifen, dass der Herr eine ganz bestimmte Ordnung hat. Und ihr könnt das sogar prüfen, wenn ihr heute zu den namhaften, weltbekannten Evangelisten gehen würdet. Wer von ihnen hat eine göttliche Botschaft? Wer kann sagen, an dem und dem Tage hat der Herr mich beauftragt? Die meisten sehen die Masse, sie sehen das Getümmel und denken an das, was dabei rumkommt. Und dann ist Schluss. Sie rennen los, denn sie haben den Volksauflauf gesehen, wissen aber nicht, wie der Ausgang der Sache war. Brüder und Schwestern, möge Gott mir und uns allen wirklich Gnade schenken, dass wir sehen, wie David gesagt hat. Die ersten Worte waren sehr fein. Er rief Sieg, fertig. Und er sagt noch irgendwas, oh, gepriesen sei der Herr, der Gott und so weiter. Natürlich meint ihr, die Nichtgesandten kommen in irgendeiner anderen Form. Wo ein Gesandter Gottes schweigend hineinkommt, da kommen die Nichtgesandten, oh, Halleluja, preis den Herrn. Es ist alles nicht. So war es hier. So war es hier. Der andere, der hat ganz kurz getreten. Aber was er sagte, hatte Hand und Fuß. Das brachte die Wende. Er brachte den Sieg. Die Freudenbotschaft, die verkündigt wurde. Das ist unser aller Vertrauen zu unserem Gott. Viele haben vieles gebracht. Aber Gott sandte seinen Knecht und Propheten, der sagen konnte, an dem und dem Tage ist der Engel des Herrn mir erschienen und hat mich beauftragt, hinzugehen und die Botschaft zu bringen. Es ist eine herrliche Botschaft für die Kinder Gottes in dieser Zeit. Und wer diese Botschaft richtig gehört und durch den Geist geoffenbart bekommen hat, der sieht nicht den Tumult, der sieht nicht das Durcheinander, der sieht etwas ganz anderes. Der sieht im Glauben die Dinge schon so, wie Gott sie bestimmt und angeordnet hat. Auch wenn die Zwischenzeit manchen Tumult mit sich bringt, und man schier meinen muss, mein Gott, ist wirklich niemand mehr übrig geblieben? Der Chor nicht mehr da, die Instrumentenspieler nicht mehr da, nichts mehr da, nichts mehr da. Man schaut sich um, alles ist weg. Was ist geschehen? Und man könnte sagen, Herr, wie soll's weitergehen? Ich sage euch, das Ende mit dem Volke Gottes wird sein wie das Ende mit David. Er wird gekrönt oder er wurde gekrönt und wir werden gekrönt werden, wenn wir unseren Lauf vollenden, festhalten an dem Wort, das Gott uns geoffenbart hat und unterscheiden können. Wer von selbst gesagt hat, ja, ich will auch hinter dem herrennen. Ich will auch, möchte absolut nicht persönlich werden, es genügt. Möge Gott uns allen helfen, Gnade schenken, dass die Salbung des Heiligen Geistes über uns ruhen möchte und dass wir diese Gesinnung, wie sie David hatte, bis in Jesus Christus, unserem Herrn, voll und ganz offenbar geworden ist, dass sie in meinem und in deinem Leben und Herzen offenbar wird. Wann wurde sie offenbar? Während der ganzen Zeit der Prüfung. Vorher gab es gar keine Gelegenheit dazu. Alles war in Ordnung, alles lief wie gewohnt. In der Zeit der Prüfung hatten die größten Gottesmänner ihre Möglichkeit, das unter Beweis zu stellen, was Gott in ihnen gewirkt hatte. So war es mit David, so war es mit vielen anderen und so wird es mit dir und mit mir sein. In unserer Prüfung werden wir die Bewährung erlangen und die wird Gott uns aus Gnaden schenken. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht kommst du, Bruder.
Für dein teures und heiliges Wort, welches du uns in dieser Abendstunde geschenkt hast. Herr, lass uns aus deinem Worte lernen. Lass uns, Herr, alles aufnehmen. Und schenk uns, Herr, das, wie wir es gehört haben, diese göttliche Liebe, diese Liebe, die du hattest, o Herr. O Herr, mein Gott, schenk es mir. Schenk es uns allen, o Herr. Wo es noch nicht so ist, Herr, schenk es heute Abend, o Herr. Dazu sind wir hier, o Herr. Denn dein Wort kommt nicht leer zurück. Es muss ausrichten, wozu du es gesandt hast. Wir danken dir für dein Wort. Richte aus, o Herr, in unser aller Herzen, ob jung, ob alt, o Herr, möge es ausrichten, Herr, und möge deine Liebe in uns Gestalt gewinnen. Das ist mein Gebet in deinem wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja. Amen. Amen.